Leporello.
Figuren mit Vergangenheit.
Ein antiker Zeus neben einer gotischen Marienfigur in einem Holzregal. Unten lehnt ein Fries mit einem orientalischen Wagengespann. Der Kopf von Michelangelos David, übergroß und scheinbar achtlos auf die Seite gekippt, neben einem kleinen mittelalterlichen Kirchenrelief. Ein paar Schritte weiter eine Gruppe barocker Herrscherbüsten.
Ja, hier spazieren wir durch einen Gang mit verschiedenen antiken Statuen, eine Demeter, dann haben wir eine badende Nymphe wiederum aus dem 19. Jahrhundert, neben eben einer antiken Venus.
Es gibt einen Ort in Wien, an dem sich die Kunstepochen von der Antike bis zum späten 19. Jahrhundert gleichsam im Schnelldurchlauf erforschen lassen.
Wir sind hier in der sogenannten Glyptothek der Akademie der Künste in Wien, einem Gewölberaum mit einer Vielzahl von Statuen, allerdings nicht Originale, sondern lauter Abgüsse hauptsächlich, also ich würde sagen zu 99% in Gips.
Über 300 Jahre reicht die Geschichte der Sammlung zurück. Am Anfang stand die Begeisterung für die Antike, die Europa seit der Renaissance ergriffen hatte. Herrscher und gut betuchte Herren ließen sich Abgüsse von damals etwa in Rom entdeckten antiken Statuen anfertigen und sich als repräsentative Dekorationsobjekte an ihre Höfe liefern. Aber auch Universitäten begannen zu sammeln, um die Studiosi direkt am Objekt in die Kunstgeschichte einzuführen.
Anfangs sind eben die Bildhauer nach Rom gezogen und haben dann direkt eben im Vatikan Abgüsse genommen. Später sind dann sogenannte Formatori, also spezialisierte Gipsformer, auch mit den Formen, von denen sie gesagt haben, dass sie von den besten Antiken direkt abgenommen worden sind, auch über die Alpen gezogen und haben dort an den Höfen eben ihre Kundschaft gesucht und dann je nach Bestellung eben Gipse hergestellt. Das ist eben dann die große Zeit, wo auch die Privaten sich ihre eigenen Gipsotheken eben zusammengestellt haben.
Die Historikerin Danica Beil und der Fotograf Christoph Ling erzählen in ihrem schönen Textbildband Materia Secunda die Geschichte der Wiener Gipsothek. Zusätzlich haben die beiden zahlreiche weitere Abgusssammlungen in ganz Europa besucht und im Buch dokumentiert. Christoph Ling beschreibt die manchmal skurrile, manchmal etwas unheimliche Atmosphäre solcher Depots.
Das hat etwas ganz Magisches und Mystisches an sich. Es ist wie wenn man auf einen Dachboden geht, in den man eigentlich nicht hinein darf. Und es ist so ein Erkunden einer ganz geheimnisvollen Welt.
Der Buchtitel bezieht sich auf Aristoteles, der mit Materia Secunda die geformte Materie bezeichnete, im Gegensatz zur Materia Prima, dem unspezifischen Urstoff als Bedingung für alles Seiende. Gemeint ist also die Beziehung des Abbilds zum Original. Christoph Link wollte die Gipsfiguren aber nicht wie leblose Materie behandeln. Vielmehr ging er als Porträtfotograf ans Werk.
Mich hat vor allem an den Gipsamküssen das Menschliche sehr angezogen. Und für mich war Materia Secunda dann auch immer ein erweitertes Porträtprojekt. Also ich bin da rangegangen, wie wenn ich Menschen porträtieren würde und habe versucht, die Aura der Figuren und natürlich auch die Aura der Orte zu dokumentieren und festzuhalten.
Das ist eben gerade diese Faszination jetzt hier in den Gipsotheken, diese Spiegelwirkung, das Original und dann eben der Gips, ja, die Reproduktion, die eigentlich eine 1:1 Kopie ist, aber trotzdem auch also von der Kunsthandfertigkeit der Gipsformer lebt, ja, und auch auf die sehr stark angewiesen ist.
Und man muss auch noch dazu sagen, kein 3D-Drucker kommt an die Qualität von einem Gipsabguss heran. Die Qualität ist unübertroffen. Für wirklich ganz genaue Arbeiten ist der Abguss nach wie vor das Nonplusultra an Qualität.
Neben ihrer repräsentativen Wirkung oder der Verwendung zu Studienzwecken kommt den Gipsabgüssen aber noch eine weitere wichtige Rolle zu. Sie bewahren einen Teil des kulturellen Gedächtnisses, meint Historikerin Danica Beil.
Oft macht man die Abgüsse auch, um einfach den Status quo noch zu dokumentieren. Das hat sich jetzt vor allem gezeigt, eben zum Beispiel beim Parthenon war das sehr wichtig, dass da sehr früh Abgüsse genommen wurden, weil eben durch die Luftverschmutzung eben viele Skulpturen eben heute stark zerstört sind und verwaschen. Und durch die Abgüsse kann man eben sehr gut noch den Zustand dokumentieren der Auffindung bzw. halt der Abformungszeit.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Beliebtheit der Gipsotheken zu bröckeln. Die Antikenbegeisterung geriet als Sinnbild eines bürgerlich verstaubten Kunstbegriffs in Verruf. Um 1880 wollte die Akademie der Bildenden Künste in Wien für ihre immer noch wachsende Sammlung eine eigene Skulpturenhalle errichten. Doch die Anhänger einer moderneren Kunstauffassung verhinderten den Plan. Am vorgesehenen Ort steht heute die Sezession. Einige Jahrzehnte später kam es an der Bildenden dann zu einem besonders radikalen Schritt.
Das waren die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts eben. Gerade Clemens Holzmeister, aber auch der Großteil der Professoren waren eben der Ansicht, dass diese alten Kunstformen nicht mehr zeitgemäß sind. Wir brauchen neue Kunst, die sich überhaupt total löst vom Vorbild der Antike, das ja so lange gegolten hat. Und es war tatsächlich so, dass das Werke einfach aus dem Fenster geworfen worden sind. Und ich kenne die Geschichte, dass die Archäologen hier sehr begierig waren eben und geschaut haben, dass sie Bestände retten konnten, die konnten dann sogar über die Treppe abtransportiert werden. Aber eben diese Geschichte vom Fenstersturz, die gibt's, ja.
Was blieb vom Ideal der Antike und den Gipssammlungen als Archiven des kulturellen Erbes? An den Ausfallstraßen größerer Orte stehen heute da und dort Dekormärkte im sogenannten italienischen Stil. Zur Verschönerung des Eigenheims werden dort etwa Amphoren, Säulen, anmutige Statuen oder ganze Rudel an Markuslöwen feilgeboten. Freilich nicht aus Gips, sondern aus frostfestem Steinguss. Finden sich in diesen zweifelhaften Produkten etwa noch die Reste der jahrhundertelangen ästhetischen Vorherrschaft der Antike? Historikerin Danica Beil resümiert.
Also ich sehe schon diese Grauzone zwischen Kunst und Kitsch, ja. Und ich glaube, die hat es immer gegeben, ja, weil eben dieses Kopistenwesen, das geht ja in die Antike schon zurück und alle wollten einfach das haben, was modern war. Im Grunde sehe ich schon so ein bisschen was, diese Gartenzwerg-Mentalität, ja, die wurzelt, glaube ich, schon oder hat einen Zusammenhang auch mit dem Aufstellen von Statuen. Ja. Und ich glaube schon, dass die Antike einfach nach wie vor eine Faszination ausübt. So unterschwellig. Es ist ein Teil unseres kulturellen Gedächtnisses in unseren Breiten und irgendwie stehen wir immer wieder staunend davor, glaube ich. Ja.
Leporello. Von Christa Eder und Markus Moser.